Der Predigttext für heute steht in Apostelgeschichte 1 in den Versen 1 bis 11. Apostelgeschichte 1, die Verse 1 bis 11. Den ersten Bericht habe ich, sagt Lukas, verfasst, o Theophilus, von allem, was Jesus anfing, sowohl zu tun als auch zu lehren, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er sich auserwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte, denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten: Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen: Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen: Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. Vermutlich erinnern sich die wenigen unter uns, die am Ostersonntag hier im Gottesdienst waren, noch an den Einstieg, den Ole für seine Predigt gewählt hatte. Er hatte uns auf einem kleinen Glockenspiel eine sehr bekannte Melodie vorgespielt. Das war die Melodie von Alle meine Entchen, aber den Schlusston, den hat er weggelassen. Das war zumindest für diejenigen, die nicht sofort applaudiert haben, wie das ja manchmal passiert, das war ein wenig seltsam und auch ein bisschen unangenehm. Denn es vermittelte einem das Gefühl, dass da etwas unvollständig oder nicht abgeschlossen sei. Im weiteren Verlauf seiner Osterpredigt hat er dieses Beispiel dann auf die Ereignisse von Karfreitag und Ostern übertragen. Als Jesus am Karfreitag am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist, da ist auch unser alter Mensch mit Jesus am Kreuz gestorben. Aber erst als Jesus am Ostersonntag auch von den Toten auferstanden ist, sind auch wir mit ihm zu einem neuen Leben auferstanden. Das Erlösungswerk Jesu in unserem Leben, das ist erst mit der Auferstehung am Ostersonntag vollständig. Die Ereignisse von Karfreitag und Ostern sind für uns erst mit der Auferstehung Jesu tatsächlich abgeschlossen. Nach der Predigt habe ich hier noch ein wenig gesessen und nachgedacht und habe mich gefragt, ob für uns mit der Auferstehung Jesu wirklich nur die Ereignisse von Karfreitag und Ostern abgeschlossen sind oder ob wir, ohne dass wir uns dessen bewusst sind, mit der Auferstehung Jesu nicht vielleicht sogar die ganze Jesus-Geschichte für abgeschlossen halten. Diese Jesus-Geschichte, die alle Jahre wieder im Stall von Bethlehem beginnt und mit der Auferstehung am Ostermorgen endet. Diese Jesusgeschichte, durch die hindurch wir ihm folgen, wie es seine Jünger auch getan haben. Wir staunen über die bedingungslose Liebe, mit der er den Menschen begegnet. Wir staunen darüber, wie er Kranke heilt und Besessene von der Macht des Bösen befreit. Wir staunen über die Wunder, die er tut, wenn er Tausende satt macht und wenn er den Sturm und das Meer verstummen lässt. Wir erleben mit, wie sich der Konflikt zwischen ihm und den Pharisäern weiter zuspitzt. Und wir versuchen dann in der Passionszeit ein Stück mitzufühlen, was er um unseretwillen auf sich genommen hat, bis wir ihn auf Golgatha am Kreuz für unsere Sünden sterben sehen. Und am Ostersonntag schließlich jubeln wir über seine Auferstehung. Und dann? Ja, was dann? Wie geht das weiter? Es ist irgendwie ein bisschen so wie eine große Prüfung, auf die man zugelernt hat oder hingelernt hat und dann war der Tag und dann ist man ein bisschen ratlos. Die Ereignisse von Karfreitag und Ostern lassen uns froh, aber irgendwie doch auch ratlos zurück. So als wüssten wir mit dem, was nach Ostern kommt, nicht mehr so recht etwas anzufangen. Und so trennen sich nach Ostern dann auch unsere Wege von denen der Jünger. Wir sehen das heute Morgen. Statt uns nicht von Jerusalem zu entfernen, wie sie es tun, wenden wir uns nach Ostern dann doch eher dem Frühling und mit seinem Blühen und dem Sprießen und den Rapsfeldern und der Sonne zu. Und dem ersten Spargel, dem Grill, den Radtouren, dieser elenden Wühlerei im Garten, den Sommerfesten und dann schließlich dem lang ersehnten Urlaub. Und erst irgendwann Ende Oktober, Anfang November kommen wir wieder langsam zur Ruhe und sammeln uns, um am Ewigkeitssonntag dann für einen Moment innezuhalten und uns am ersten Advent dann wieder neu dieser Jesusgeschichte zuzuwenden. Dieser Jesusgeschichte, die in Wirklichkeit nie zu Ende war. Denn mit den Ereignissen von Karfreitag und Ostern ist nichts abgeschlossen. Mit den Ereignissen von Karfreitag und Ostern ist diese Jesusgeschichte nicht vorbei. Es ist nur so, dass wir für die Zeit nach Ostern oft keine geistliche Perspektive haben. Und wenn wir uns mal den Puls fühlen und ein bisschen wagen, ehrlich zu uns zu sein, möglicherweise können wir auch mit Himmelfahrt nichts anfangen und haben auch dafür so richtig keine geistliche Perspektive. Was feiern wir heute? Der auferstandene Jesus. Denen er sich auch nach seinem Leiden in vielen sicheren Kennzeichen lebend dargestellt hat, indem er ihnen 40 Tage hindurch erschien und über die Dinge redete, die das Reich Gottes betreffen. Und als er mit ihnen versammelt war, befahl er ihnen, sich nicht von Jerusalem zu entfernen, sondern auf die Verheißung des Vaters zu warten, die ihr, sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden, nach nunmehr nicht vielen Tagen. Für die Jünger müssen diese Ereignisse von Karfreitag und Ostern ja ein noch viel größerer Einschnitt gewesen sein als für uns. Einen viel größeren Wandel bedeutet haben. Jesus ist zwar noch oder wieder da, aber nicht mehr so, wie sie ihn kannten. Ja, dieser auferstandene Jesus kann einem fast unheimlich sein. Wie ein Geist steht er plötzlich mitten unter ihnen, mitten unter den Jüngern, obwohl sie die Türen doch aus Angst vor den Juden fest verschlossen hatten. Er hat Nägelmale in den Händen und in seiner Seite eine Wunde, die so groß ist, dass Thomas seine Hand hineinlegen kann. Ein anderes Mal ist er selbst für diejenigen, die noch kurz vorher mit ihm auf dem Weg waren, nicht zu erkennen oder nur an dem zu erkennen, was er tut und was er sagt. Und als Maria ihm begegnet, darf sie ihn trotz ihrer Freude darüber, dass er lebt, nicht einmal berühren. Das ist nicht der Jesus, den sie kannten. Und das ist auch nicht der Jesus, den wir zu kennen meinen. Und doch ist es der auferstandene Jesus, wie Gottes Wort ihn uns bezeugt. Und wenn uns dieser auferstandene Jesus fremd ist, dann möglicherweise deshalb, weil der Jesus, den wir zu kennen meinen, zu einem Teil nur eine Projektion unserer eigenen Vorstellungen und Wünsche ist. Eine Collage aus Sonntagsschul- oder Kindergottesdienstgeschichten, aus schlecht getexteten Lobpreisliedern und zu vielen Fernsehpredigten. Vielleicht ist uns Jesus deshalb fremd, der auferstandene Jesus, weil er so anders ist als der, den wir zu kennen meinen. Nur eine Projektion unserer eigenen Vorstellungen und Wünsche, zum Teil nur eine Collage aus Kindergottesdienstgeschichten, schlecht getexteten Lobpreisliedern, egal ob alt oder neu, englisch oder deutsch, und zu vielen Fernsehpredigten. Und vielleicht ist für uns ja heute Morgen an diesem Himmelfahrtstag 2024 der Zeitpunkt gekommen, ein für alle Mal diese Vorstellung loszulassen, wir wären auf irgendeine geheimnisvolle Weise immer noch mit Jesus in den Evangelien unterwegs. Wir sitzen nicht mit der Menschenmenge am See Genezareth und lauschen der Bergpredigt. Wir gehen nicht mit Jesus durch Jericho und hören, wie er Zachäus zuruft, steig eilends herab. Und wir sind nicht dabei, als er auf der Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt. Wir sind nicht mit Jesus in den Evangelien unterwegs, sondern wir leben hier und heute mit dem auferstandenen Jesus. Und von diesem auferstandenen Jesus können wir, genauso wie die Jünger damals, oft auch nicht mit Bestimmtheit sagen, dass er es ist, wenn er uns begegnet. Und den können wir, wie Maria damals auch, oft auch nicht berühren oder begreifen, obwohl wir es gerne würden. Das ist nur etwas, eine Vorstellung, in die wir uns hinein Gottesdiensten, in unseren Liedern, in dem, was wir sagen, in unseren Gebeten, aber den Menschen, die Jesus nicht kennen gegenüber, denen wir im Alltag begegnen, wäre es nicht redlich zu sagen, er wäre hier wie du und ich. Jesus ist nicht hier wie du und ich. Vielleicht ist heute Morgen der Zeitpunkt gekommen, die Türen, die wir aus Angst fest verschlossen halten, wieder zu öffnen und dem auferstandenen Jesus noch einmal ganz neu zu begegnen. Auch auf die Gefahr hin, dass er ganz anders ist, als wir es erwarten. Räumen wir unserem Herrn Jesus Christus die Souveränität des Auferstandenen ein oder versuchen wir ihn in unserer Jesusgeschichte einzuhegen? Kleine Erwartungen. Sie nun, als sie zusammengekommen waren, fragten ihn und sagten, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Auch die Jünger waren trotz der Begegnung mit dem Auferstandenen in ihren Erwartungen noch nicht über Karfreitag und Ostern hinausgelangt. Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Das ist ihre Erwartung an den auferstandenen Jesus. Stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Das heißt so viel wie, Herr, bringst du, stellst du, möglichst bald in dieser Zeit das Reich für Israel, unsere kleine Welt wieder in Ordnung. Das ist die Dimension, in der sie noch immer denken, obwohl Jesus den Tod besiegt hat und ihnen gesagt hat, mir ist alle Macht gegeben. Herr, stellst du für Israel in dieser Zeit das Reich wieder her? Herr, bringst du möglichst bald unsere kleine Welt wieder in Ordnung? Das ist die Dimension, in der sie denken. Und Jesus antwortet ja auch nicht, dass der Vater diese Dinge nicht im Blick hätte. Ihr werdet gehasst sein von jedermann um meines Namens willen, aber kein Haar wird von eurem Haupt verloren gehen. Seid standhaft und ihr werdet das Leben gewinnen, sagt er zu ihnen. Jesus antwortet ihnen nicht, dass er diese Dinge nicht im Blick hätte, aber er sagt zu ihnen, dass sie das nicht zum Mittelpunkt ihres Handelns und ihres Lebens machen sollen. Es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen, die der Vater in seine eigene Gewalt gesetzt hat. Das, worum ihr euch sorgt, was ihr jetzt von mir erwartet, ist nicht eure Sache. Macht das nicht zum Inhalt eures Lebens, dass eure kleine Welt wieder in Ordnung kommen möge, dadurch, dass Jesus es tut, und zwar möglichst bald. Eure Erwartungen gehören noch immer zu der Jesus-Geschichte, die wir gemeinsam erlebt haben, sagt er zu ihnen. Aber ich bin auferstanden und ihr seid es auch zu einem neuen Leben. Ihr denkt noch viel zu klein. Nicht ich werde das Reich für Israel wiederherstellen, sondern ihr werdet das Reich Gottes bauen. Und zwar überall. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde, bis nach Lübeck, ist dieser Auftrag, das Reich Gottes auf der ganzen Welt zu bauen, nicht zu groß für uns? Ja, das ist er, beziehungsweise das wäre er, wenn es denn ein Auftrag wäre. Aber das, was Jesus hier zu den Jüngern sagt, ist kein Auftrag, sondern eine Verheißung. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Was steht ihr da und seht hinauf in den Himmel? Und als er dies gesagt hatte, wurde er emporgehoben, indem sie es sahen, und eine Wolke nahm ihn auf von ihren Augen weg. Und wie sie unverwandt zum Himmel schauten, als er auffuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr da und seht hinauf zum Himmel? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird ebenso kommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen in den Himmel. In seinem ersten Bericht, von dem wir im Predigttext gehört haben, in seinem Evangelium hatte Lukas noch davon berichtet, dass die Jünger sich anbetend niederwarfen, als Jesus vor ihren Augen emporgehoben wurde. Hier in diesem zweiten Bericht in der Apostelgeschichte, da beschreibt er die Situation etwas anders. Als Jesus vor ihren Augen emporgehoben wird, bleiben die Jünger stehen und schauen ihm nach. Und anscheinend schauen sie ihm auch dann noch nach, als er schon längst von einer Wolke von ihren Augen weg aufgenommen worden war und es eigentlich nichts mehr zu sehen gab. Sie stehen dort und schauen Jesus hinterher, aber eigentlich ja nicht mehr ihm, denn er ist nicht mehr zu sehen. Nach einer Weile schauen sie nicht mehr ihm, sondern allenfalls noch ihren Erinnerungen an ihn hinterher. Ihre Erinnerung an seine Worte, die einmal so lebendig in ihrem Leben waren. Ihre Erinnerung an seine Taten, die einmal so mächtig in ihrem Leben waren. Und ihre Erinnerung an seine Nähe, die einmal so spürbar in ihrem Leben war. Ich habe mich gefragt, als ich diese Predigt vorbereitet habe, wie lange trägt ein Glaube, der sich nur aus Erinnerungen speist? Die Jünger stehen dort und schauen unverwandt zum Himmel. Man kann sein ganzes Leben, seine ganze Nachfolge in dieser Haltung zubringen. In dieser Haltung, die so fromm und ausgerichtet auf Jesus erscheint und die doch so grundlegend falsch ist. Denn da oben ist der auferstandene Jesus nicht zu finden. Zumindest nicht bis zu dem Tag, an dem er einmal von dort wiederkommen wird. Aber wo ist er dann zu finden? Gottes Wort sagt uns, er sitzt zur Rechten des Vaters, aber es sagt uns auch noch etwas anderes, wo wir ihn finden. Ich war hungrig und ihr gabt mir nicht zu essen. Ich war durstig und ihr gabt mir nicht zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahmt mich nicht auf. Nackt und ihr bekleidetet mich nicht. Krank und im Gefängnis und ihr besuchtet mich nicht. Auch da ist der auferstandene Jesus zu finden, in den Geringsten, in denen er uns begegnet, in denen, die ausgestoßen sind, mit denen niemand etwas zu tun haben will, denen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit, denen, die sich fremd fühlen, auch in einer Kaffeestube, die gut gefüllt ist und wenn viele reden, auch da begegnet er uns vielleicht. Wenn wir wirklich glauben, dass wir der Leib Christi in dieser Welt sind, seit er aufgefahren ist in den Himmel. Wenn wir wirklich glauben, dass wir der Leib Christi in dieser Welt sind, und das ist ja ein Bild, das uns auch immer gefällt. Wenn wir wirklich glauben, dass wir der Leib Christi in dieser Welt sind, warum besteht unsere Nachfolge dann so oft nur darin, in den Himmel zu schauen, statt den nächsten Schritt zu tun? Luther hat Hebräer 12, Vers 2 mit den Worten übersetzt, wir sollen aufschauen zu Jesus. Aber er ist der Einzige, der das so übersetzt, denn eigentlich steht dort, wir sollen hinschauen zu Jesus. Alle anderen übersetzen so, es sei denn, ich habe eine Übersetzung übersehen. Aber das Wort, das dort steht, bedeutet hinschauen zu Jesus oder wegschauen von allem anderen. Hinschauen zu Jesus und zwar, das ist der Kontext, in dem dieser Vers steht, während wir laufen, während wir diesen Wettkampf laufen, sollen wir hinschauen zu Jesus. Nicht stillstehen und in den Himmel schauen, wo die Wolken ihn längst aufgenommen haben. Da besteht die Gefahr, dass wir uns da Luftschlösser bauen und uns in Stimmungen hineinbringen, in denen wir meinen, wir sehen da wieder was. Wenn wir wirklich glauben, dass wir der Leib Christi in dieser Welt sind, warum besteht unsere Nachfolge dann so oft nur darin, in den Himmel zu schauen, statt diesen nächsten Schritt zu tun? Die Jünger stehen dort und schauen unverwandt zum Himmel, aber dann hören sie die Stimme dieser beiden Männer in den weißen Kleidern, die plötzlich auch dort stehen. Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Das klingt fast, als wäre es gar keine Frage. Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel? Und vielleicht ist dies der Moment, in dem sie begreifen, dass der Herr tatsächlich weg ist. Dass er ihnen nicht mehr das Brot brechen und den Kelch reichen wird, bis sie einmal wieder zusammen sind, sondern das müssen sie jetzt tun. Er wird nicht mehr das Wort für sie führen, wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten ihnen entgegentreten. Das müssen sie jetzt tun. Er wird nicht mehr die Kranken heilen und die Besessenen befreien. Das müssen sie jetzt tun. Er wird nicht mehr zu den Ausgestoßenen und Verachteten gehen, zu denen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Das müssen sie jetzt tun. Wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird Größeres als diese tun, weil ich zum Vater gehe, sagt Jesus in Johannes. Kommen zum letzten Gedanken. Am Himmelfahrtstag, da geschieht genau das, was Jesus seinen Jüngern in dem Gleichnis von den anvertrauten Funden vorausgesagt hat. Ein hochgeborener Mann zog in ein fernes Land, um ein Reich für sich zu empfangen und wiederzukommen. Er berief aber 10 seiner Knechte und gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt, bis ich wiederkomme. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben auch wir unser Pfund empfangen. So sagt es uns sein Wort. Dann haben auch wir seinen Geist und die Kraft empfangen, seine Zeugen zu sein. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann haben auch wir, jeder, unser Pfund empfangen, der eine viel und der andere wenig. Was werden wir damit tun? Ihr Männer und Frauen von Lübeck, was steht ihr da und schaut hinauf in den Himmel? Amen.